So schön, dass du da bist, hier im Affenzirkus-Podcast. Mein Name ist Michi und oh mein Gott, die heutige Podcast-Folge ist mehr als affengeil, denn ich habe den wundervollen Lars Amend im Podcast und durfte mit ihm eine ganze Stunde über den Sinn des Lebens sprechen und ich hatte einen Aha-Moment oder wie ich ihn jetzt mit Lars nennen werde, einen Bratpfann-Moment nach dem anderen, dass ich das Gefühl hatte, wow, da habe ich so eine Wissenskeule abbekommen, so eine Erkenntniskeule, dass ich einfach gar nicht wusste, wohin damit. Und dieses Gespräch hätte Stunden weitergehen können. Ich habe irgendwie bei einer Stunde auf die Uhr geguckt und dachte, scheiße, wie komme ich eigentlich jetzt zum Ende? Weil es so ein schönes Gespräch war. Und ich habe mit Lars über den Sinn des Lebens gesprochen, über sein neues Buch, über den Prozess und wie er sich auch dazu geöffnet hat, nach 12 Büchern sein 13. Buch nochmal komplett anders zu schreiben als alle anderen bisherigen. Was wir glauben, was uns unterstützen kann, unsere eigene Leidenschaft zu leben, warum jeder einen Sinn im Leben hat, wie man ihn findet. Und diese Stunde ist wirklich voller Wissen, voller Inspiration. Und wenn sie dir gut gefallen hat, bestell dir auch super gerne Lars Buch vor. Imagine heißt das. Es kommt heute in einer Woche raus. Und ich möchte da wirklich auch nur appellieren an dich, wenn du kannst, wenn du möchtest, wenn du sowieso weißt, dass du es liest, dann bestell es dir super gerne vor. Weil was viele nicht wissen, ist, dass für Autoren und Autorinnen Vorbestellungen und unfassbar wichtig sind. Und wenn du uns bzw. ihn da auch einfach unterstützen möchtest, dann bestell es vor, egal ob du es jetzt diese Woche oder nächste Woche lesen willst. Ich durfte es schon vorher lesen. Ich habe schon so einen kleinen Sneak Preview bekommen und kann es jedem empfehlen. Ich habe mit ihm gelacht, ich habe mit ihm geweint. Es war einfach wunderschön und hoffe einfach, dass jeder, der diese Podcast-Folge gehört, sich dieses Buch vorbestellt und wir Lars da alle wirklich ganz, ganz doll unterstützen für dieses unfassbar, unfassbar schöne, tolle, wunderschöne Buch. Das nur einmal so als Support und Shoutout. Und bevor wir in die Folge starten, habe ich auch noch eine Überraschung für dich. Und zwar habe ich von so vielen von euch das krasseste Feedback zur Masterclass bekommen. Ich habe ja Mitte September eine 3-tägige Masterclass gehalten, selbstbestimmt und emotional frei leben. Und weil das Feedback Wahnsinn war, weil so viele Menschen auch wirklich ganz, ganz viele Erkenntnisse für sich haben, kannst du dir jetzt noch die Aufzeichnung der Masterclass sichern. Da bekommst du alle 3 Tage zugeschickt, kannst sie anschauen. Das sind jeweils 3 Coaching-Videos, die eine Stunde gehen, wo du erstmal lernst, was Sprache, deine Worte und Gedanken mit emotional Freiheit und selbstbestimmtem Leben zu tun haben und vor allem Sprache wird so ein Gamechanger für dich sein. Danach gehen wir auf Verhaltensebene und danach auch nochmal auf deine Intuition. Also die Masterclass ist wirklich so aufgebaut, dass du Step für Step mehr und mehr in die Tiefe gehst und sowohl alltägliche Tools für dich hast, selbstbestimmter und emotional freier zu leben, als eben auch im Unterbewusstsein daran arbeiten kannst. Und da steckt ganz, ganz viel Herz und Liebe drin. Ich bin unfassbar stolz. Es haben jetzt sich schon über 800 Menschen angemeldet. Also sei da auf jeden Fall dabei. Sicher dir das noch. Wir stellen die Aufzeichnung jetzt nochmal kurz zur Verfügung. Und da dachte ich einfach nur, für alle, die sich jetzt auch während oder nach dieser Folge denken, Alter, ich muss für mich losgehen, könnte das neben dem wundervollen Buch von Lars eine schöne Möglichkeit sein, einfach tollen Input zu bekommen. Und das war es jetzt von mir. Genug gequatscht. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der wunderschönen Podcast-Folge mit Lars Amend. So schön, dass du da bist heute, Lars. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch mit dir, weil ich die letzten 3 Abende mit dir auf dem Sofa verbracht habe und mich sowieso schon ein bisschen mit dir verbunden gefühlt habe, denn du bringst ja im Oktober dein neues Buch raus und ich habe so ein bisschen die Ehre, es schon vorher lesen zu dürfen. Deswegen freue ich mich auch heute, mit dir im Podcast darüber zu sprechen und vor allen Dingen so ein bisschen über das Thema der Sinn des Lebens und warum wir eigentlich hier sind. Und ich finde auch, was in deinem Buch, wenn ich sonst ganz kleines bisschen spoilern darf, durchkommt, ist, dass es auch gar nicht um das Erreichen von irgendwelchen Dingen immer im Außen geht, sondern das, was uns wirklich lebendig fühlen lässt. Und ich glaube, vorgestellt habe ich dich im Intro zwar schon ganz gut und ich würde am liebsten direkt ins Buch reintauchen, aber bevor ich dir die erste Frage stelle, magst du dich einmal noch mal ganz kurz vorstellen, wer du bist, was du so machst und dann hüpfen wir in deine Geschichte.
Wer ich bin? Es ist interessant, weil auf diese Frage kann man ja auf so unterschiedliche Weisen antworten. Und Ich mache es mal ganz traditionell. Mein Name ist Lars Ament. Ich arbeite als Autor. Ich war fast versucht zu antworten, ich bin Autor, aber das wäre eine philosophische Geschichte. Also ich arbeite als Autor, habe jetzt 13 Bücher geschrieben. Eines meiner bekanntesten Bücher heißt Dieses bescheuerte Herz, ist auch verfilmt worden mit Elias Mbarek in der Hauptrolle, der interessanterweise mich spielt, was ja so ganz eigenartig ist. Und habe eine Trilogie geschrieben, Why Not, It's All Good, Where is the Love, die so im Bereich der Persönlichkeitsentwicklung verankert ist. Und ja, mache ganz viele unterschiedliche Dinge. Mache einen Podcast, der heißt Auf einen Espresso mit Lars Ament. Ich gehe auf Tour zum ersten Mal auf die große Bühne, die Imagine Tour, der Soundtrack deines Lebens. Das ist auch etwas, was ich jedem ans Herz legen kann, mal Dinge neu zu machen, also oder zum ersten Mal zu machen. Ich stand zwar schon auf Bühnen und habe auch Vorträge gehalten, aber so auf Tour zu gehen, das war irgendwie immer so ein Traum, so ein bisschen so ein Musikerleben zu führen, so von Stadt zu Stadt reisen, so von Bühne zu Bühne. Und das habe ich mir jetzt erfüllt, diesen Traum, und mal gucken, ob jemand kommt. Und genau, also ich versuche auf die unterschiedlichsten Weisen Menschen zu inspirieren, ihren Träumen zu folgen, das Leben wertzuschätzen und einfach ihr Inneres nach außen zu tragen. Das ist meine Motivation und das ist auch meine, ich glaube, meine Aufgabe in diesem Leben.
Voll schön. Da war jetzt schon so viel drin, wo ich schon wieder auf 8 Dinge eingehen könnte, dass ich mich jetzt entscheide, mit dir darüber zu reden, welche Rolle Musik denn in deinem Leben bisher hat und hatte, weil mir ist so ein bisschen bewusst geworden, dass Musik zwar für mich total wichtig ist und ich das gar nicht so präsent wahrnehme, weil Musik heute für uns, finde ich, so selbstverständlich geworden ist, dass Lieder auf unserem Handy sind, dass wir überall alles anhören können, dass immer alles greifbar und erreichbar ist, egal welchen Soundtrack wir hören wollten. Als ich Kind war, hatte ich so ein Discman, da durfte ich eine CD mit in den Urlaub nehmen, musste halt den ganzen Urlaub die 15 gleichen Lieder hören, dann auch noch von einem Interpreten, weil anders ging es halt nicht. Und welche Rolle spielt Musik in deinem Leben? Wie war das vielleicht als Kind? Wie ist das heute für dich? Was bewirkt Musik in dir?
Musik hat mich erzogen, würde ich wirklich so sagen. Weil ich habe im Alter von 7 meine erste 7-Inch-Single gekauft. Das sind diese Schallplatten, die man so eigentlich eher aus dem Museum kennt, ja. Und davon gibt es eben große, das sind die 12-Inch-Schallplatten, und dann gibt es so ganz kleine, die sind eben ja ungefähr halb so groß wie eine richtige Schallplatte. Und das war meine erste Single, die hat 49 Pfennig gekostet. Und die kam von Elton John, A Word in Spanish. Das war meine erste Platte, die ich mir gekauft habe. Und da war ich 7. Und mich hat Musik einfach vom ersten Ton in ihren Bann gezogen. Also die Vorstellung, dass jemand irgendwo sitzt in einem Studio und ein Lied aufnimmt, das wird aufgezeichnet, recorded, und dann kann man das an jedem Ort der Welt hören. Oder wenn du vor dem Radio saßt damals als kleiner Junge und dann kam da Musik raus, das war für mich immer so ein Tor zu einer anderen Welt. Und Musik ist für mich das schönste Medium, um die Augen zu schließen und zu träumen zu beginnen. Und ich glaube auch, dass Musik die stärkste Energie ist, beziehungsweise Musik der stärkste Übermittler ist von Energie, von Gefühl. Stell dir jeden Hollywood-Film ohne Musik vor. Es wäre eine ganz andere Geschichte, die erzählt wird. Und je nachdem, welche Musik du unter ein Bild legst, erzeugst du eine andere Stimmung. Du kannst ein Video nehmen und du nimmst eine traurige Melodie und dieses Video wird traurig. Du nimmst die gleichen Bilder und legst Partymusik drunter und auf einmal fängst du an zu lachen. Das heißt, über die Musik können wir so viel auch lernen, übers Leben, über uns selbst. Musik kann uns ja auch zeigen, wo es lang geht manchmal. wir können uns mal fragen, warum mag ich diesen einen Song eigentlich so gerne? Was steckt dahinter? Was ist die Bedeutung dahinter? Und wenn du Beethoven auflegst oder egal, einem Beyoncé oder Jay-Z, jemand, der aus Japan kommt, versteht das genauso wie jemand, der aus Australien kommt oder jemand, der aus Afrika kommt. Musik ist die Sprache der Welt. Es ist eine universelle Sprache. Du musst die Wörter nicht verstehen, um das Lied zu verstehen. Es gibt so wahnsinnig schöne alte Chansons aus Frankreich. Da verstehe ich kein Wort, aber ich verstehe die Energie. Oder alte Volkslieder aus dem Iran. Oder alte Lieder aus anderen Kulturen, wo ich überhaupt nicht ein Wort verstehe, aber du hörst diese Melodie und du hörst den Schmerz der Menschen, wenn sie etwas singen über Tod und Trauer und ihr Volk und die Liebe und so. Du kannst das fühlen. Und deswegen glaube ich, dass Musik einfach so eine unfassbare Kraft hat, die wir noch gar nicht richtig verstehen.
Krass. Das stimmt auf jeden Fall. Und auch Gesang. Es gibt ja sogar Affen, die singen. Gibbons singen morgens immer nach dem Aufstehen. Deswegen ist das schon, glaube ich, was sehr berührt. Und ich habe auch, während ich das Buch gelesen habe, von dir viel so über Lieder nachgedacht, die mich geprägt haben. So meine Lieblingslieder in gewissen Phasen. Du hast gesagt, Musik hat dich erzogen. Mhm. Was ist so ein Lied vielleicht, was dein Leben ganz, ganz, ganz besonders geprägt hat und warum?
Das ist so die Königsfrage, weil je nach Tagesform würde ich ein anderes Lied wählen. Weil es gibt so viele tolle Lieder, die für mich eine magische Bedeutung haben. Spontan fällt mir jetzt ein Mary J. Blige und ihr Lied heißt I Love You.
Okay, das kenne ich nicht. Willst du es nicht?
Und da gibt es eines der schönsten Lieder überhaupt, finde ich. Und in diesem Lied gibt es ein Piano, eine Pianomelodie. Das ist für mich die schönste Melodie. Und das ist gesampelt worden von Isaac Hayes. Das ist ein Soul-Sänger aus den 70ern, eine Legende, eine Soul-Legende. Und das Original heißt Ike's Mood Part One. Das ist eine ganz einfache Melodie auf dem Piano gespielt und Mary J. Blige hat da einen Hip-Hop-Beat runtergelegt und das ist einfach, ich habe das damals gehört zum ersten Mal. Ich glaube, die Platte ist von 1991 und ich war schockgefroren. Ich kann mich noch gut daran erinnern, da war ich so 14 vielleicht, 13, 14 und ich höre so dieses Lied und denke mir, das ist nicht wahr, dass jemand so etwas kreieren kann. Wie geht das? Unfassbar. Und ich habe in meinem Leben dieses Lied bestimmt 10.000 Mal gehört. Kennst du diese Lieder, die du schon so oft gehört hast und es ist nie langweilig, es zu hören? Immer wieder aufs Neue?
Ja.
Und da muss Magie dahinter stecken. Es geht gar nicht anders. Oder ein anderes Lied, was ich immer wieder höre und was auch im Buch vorkommt und auch eine Bedeutung hat, ist Nothing Else Matters von Metallica. Also wenn dieser Gitarrenriff am Anfang einsetzt, ich bekomme Gänsehaut, wenn ich nur darüber nachdenke. Du kannst mir nicht erzählen, dass da keine Magie dahinter steckt, im guten Sinne. Wie kann eine Melodie eine ganze Generation oder auch mehrere Generationen so tief im Herzen berühren, dass man es kaum aushält? Und das sind einfach nur ein paar Akkorde, die gespielt werden. Und ich glaube, eben, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dass das die universelle Sprache des Universums ist. Musik ist die Sprache des Universums. Wenn sie jeder versteht, selbst Tiere verstehen Musik. Wenn du Kühen Mozart vorspielst, ja, das ist alles wissenschaftlich belegt, dann entspannen die sich. Ja, die Muskeln entspannen sich. Dann geben die viel besser oder anders oder entspannter Milch als ohne. Und all das, also wenn du Pflanzen Musik vorspielst, dann wachsen die besser. Und ja, stell dir ein Leben ohne Musik vor, für uns Menschen. Wie traurig wäre das? Also so Stichwort, was ist eigentlich wichtig für eine Gesellschaft? In meinen Augen ist Musik systemrelevant. Und Kunst. Stell dir mal vor, eine Welt ohne Bilder, ohne das Kino, ohne Filme, ohne Malerei, ohne Musiker, ohne Künstlerinnen, ohne Menschen, die Farbe in die Welt bringen. Wir würden, glaube ich, alle Depressionen kriegen. Deswegen ist es so wichtig, sich immer wieder daran zu erinnern und auch zu sagen, so Leute, die sich künstlerisch betätigen, die ihr Inneres in die Welt tragen, die oftmals ja überhaupt kein Geld damit verdienen, die das halt machen, weil das ihre Mission ist. Und da zu sagen, das unterstütze ich, das ist toll, das ist ein Dienst an der Gesellschaft, so sehe ich das. Und ja, Musik ist der Soundtrack genau dafür.
Krass. Voll schön. Und das kann ich auch wirklich so unterschreiben. Also Musik begleitet mich immer und ich verbinde auch immer gewisse Lieder wieder so mit so gewissen Augenblicken. Und es ist, als würde Musik mich auch irgendwie unterstützen, gewisse Momente besser in Erinnerung zu halten oder sie auch wieder besser abrufen zu können. Weil manchmal ist ja so, man sitzt irgendwo, es läuft ein Lied im Radio und auf einmal kommt dieser Moment, diese Erinnerung zurück an diesen einen Augenblick, wo auch immer man war, der besonders schön oder auch besonders emotional für einen war. Deswegen finde ich es auch so wichtig. Und ich glaube auch, vor allem wenn ich auch mit jungen Menschen, also eher in der Grundschule, zusammen bin, da sind so viele Kinder, die ja eigentlich den Traum haben, Künstler zu werden. Die einen wollen malen, die anderen wollen Musiker werden, die anderen wollen irgendwas anderes. Viele haben ja aber irgendwie den Wunsch, sich irgendwie zu verkörpern auf eine Art und Weise durch das, was sie zum Ausdruck bringen. Und das sind ja häufig künstlerische Berufe. Und dennoch, wenn wir uns Statistiken anschauen, gehen die meisten zur Uni und landen im Büro. Und du hast ja auch im Buch darüber geschrieben, dass wir häufig Träume haben, dass in uns so eine Flamme ist. Und dass es aber ganz häufig so ist, dass diese Flamme, dieser Funken, diese Hoffnung, diese Begeisterung von der Gesellschaft nicht unterstützend entfacht, sondern eher ausgetreten wird. Und kennst du das aus deinem Leben, dass du so Träume hattest und die wurden vom Außen klein gemacht? Erste Frage. Zweite Frage danach, die werde ich nochmal stellen. Was glaubst du, können wir tun, um Menschen aber mehr zu unterstützen, dieses Feuer groß werden zu lassen?
Also ich hatte das Glück, dass mir niemand meine Träume ausreden wollte aus meiner Familie, was aber auch daran lag, dass ich eben schon durch die Musik kurz vorm Abi 10 Jahre lang mich damit beschäftigt hatte. Also ne, ich habe mit 7 angefangen, Musik zu hören und dann eben auch Musik zu sammeln, Schallplatten zu kaufen, zu sammeln. Das war eines meiner wichtigsten Hobbys. Und ich habe Stunden vor meinen Schallplattenspielern verbracht und ich habe mir immer 2 Turntables gewünscht und die habe ich dann bekommen und mit 16 und so. Das heißt, aus meinem Zimmer lief immer Musik, da kam immer Musik raus. Und als ich dann 17 war, 18 kurz vor meinem Abi und meine Eltern mich gefragt haben, ja, was willst du mal machen in deinem Leben, habe ich gesagt, ich habe keine Ahnung, aber irgendwas mit Musik. Und ich glaube, dadurch, dass ich 10 Jahre lang schon einfach nur über Musik gesprochen habe immer, war das jetzt keine Überraschung für meine Eltern, auch wenn es natürlich fremd war. Mein Papa war Beamter, Lehrer, meine Mutter auch Lehrerin, also ich bin eigentlich so ein Lehrerkind, so ein klassisches. Und meine Eltern mussten mir auch immer Nachhilfe geben, damit ich nicht sitzen bleibe. Mein ganzes Leben, wirklich, ich war kein guter Schüler. Ich hatte immer das Gefühl, die Schule ist nicht für mich gemacht. Also so das System der Schule hatte mir nichts anzubieten. Und also ich habe mich immer gefragt, warum muss ich das alles auswendig lernen? Das interessiert mich überhaupt gar nicht. Und naja, und ich war dann auf jeden Fall heilfroh, dass die Schule irgendwann vorbei war und habe dann das Glück gehabt, dass mein Vater zu mir gesagt hat, wenn du nicht weißt, wohin und wie du das umsetzen sollst und ich kann dir nicht helfen, weil ich habe keine Ahnung. Ja, also ich kann dir sagen, geh studieren oder geh an die Uni. Ich kann dich unterstützen, wenn es darum geht, welches Fach du vielleicht wählst. Aber das, was du in deinem Kopf hast, da habe ich keine Erfahrung, keine Ahnung. Ich sage nur, ich bin für dich da als Vater, aber ich kann dir nicht helfen. Ich weiß nichts darüber. Aber dann hat er gesagt, wenn du nicht genau weißt, wohin und wie du anfangen sollst, dann geh doch an einen Ort, wo Musik eine ganz große Rolle spielt. Und dann habe ich so gedacht, das ist echt ein super Tipp. Und dann habe ich gedacht, alles klar, New York als Weltstadt Nummer 1 für Musik war zu weit weg und auch zu teuer, konnte ich mir nicht leisten. Und die Hauptstadt Nummer 2 war London. Dann habe ich mir gedacht, okay, ist auch sehr, sehr, sehr teuer, da zu wohnen, aber ist zumindest nicht so weit weg. Und dann bin ich nach London und habe da in einem Plattenladen gearbeitet, 2 Jahre bei Tower Records, und habe da eigentlich so auch meinen Traum gelebt. Habe Englisch gelernt, noch besser zu sprechen, als ich eben übers Musikhören eh schon konnte. Ich würde sogar behaupten, dass ich nicht in der Schule Englisch gelernt habe, sondern übers Musikhören.
Ja.
Ja klar, weil du hörst etwas, das macht dir Spaß, das ist keine Arbeit, das ist nicht Lernen. Du machst es automatisch, du schreibst die Texte vielleicht ab, du liest die Texte mit, wenn sie in den Liner Notes stehen, du singst dazu. So habe ich eine fremde Sprache gelernt und bin dann nach London und habe natürlich keinen Job bekommen zuerst, Absagen, 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 und dann beim 35. Versuch, ich bin in jeden Plattenladen gegangen, den ich so gefunden habe, habe mich vorgestellt, und dann irgendwann bei Tower Records haben sie gesagt, ja, okay, du kannst hier anfangen. Und das war halt einfach für mich die allerschönste Zeit, weil ich habe so viel gelernt, über mich in einem fremden Land zurechtzukommen, niemanden zu kennen, ich habe niemanden fragen können, ja, du musst ein Konto eröffnen, was ja in Deutschland oft schon schwierig ist, ja, dann noch in einem fremden Land, einen Job finden, eine Bewerbung schreiben, sich vorstellen, also all das habe ich gelernt, selbstständig zu denken, zu handeln, auch ohne irgendwie ja, nach Papa oder Mama zu rufen, sondern okay, alles klar, ich bin jetzt ganz allein dafür verantwortlich, was hier passiert. Das habe ich in der Zeit gelernt. Und ich kann nur jedem, auch jungen Menschen, den Tipp geben, lass dir Zeit, du musst nicht mit 25 wissen, was du dein ganzes Leben machst. In meinen Augen sind die 20er dafür da, sich auszuprobieren. Probiere aus, was dir Spaß macht. Du kannst gar nicht wissen, worin du gut bist, wenn du aus der Schule kommst. Das geht überhaupt nicht. Wie auch. Du weißt, es gibt so viele Jobs, von denen man heute noch gar nicht weiß, dass es sie gibt in 3 Jahren. Ich habe mit 29 mein erstes Buch geschrieben und ich war total überrascht, weil ich hätte mir das nie vorstellen können vorher. Aber ich habe die Chance bekommen und dann habe ich so gedacht, okay, ich probiere es mal aus. Ich habe keine Ahnung, wie das geht, aber ich glaube, ich kann das. Dann habe ich mir gesagt, so, was soll schon groß passieren? Mehr als scheitern kannst du nicht. Und dann hast du eine krasse Erfahrung gemacht. Aber zum Beispiel hätte man mich mit 18 gefragt, Lars, willst du Autor werden? Hätte ich garantiert gesagt, auf gar keinen Fall. Weil ich auch in der Schule es hat mich nie interessiert, Aufsätze zu schreiben. Oder ich war auch in Deutsch, war ich jetzt nicht schlecht, aber auch nicht sonderlich gut. Also ich war jetzt so mittelmäßig, würde ich sagen. Habe auch als Kind nie viele Bücher gelesen. Ich wollte eigentlich immer nur Musik hören, Skateboard fahren, Basketball spielen. Also das zeigt auch, dass ob du gut oder schlecht in der Schule bist, ist nicht so entscheidend. Entscheidend ist, dass du durchkommst irgendwie. Ja, das wäre so mein Tipp. Du musst nicht der Beste sein in der Schule. Komm einfach durch und mach dir nicht so viel Stress. Es reicht, wenn du eine 3 hast. Oder manchmal reicht es auch, eine 4 zu haben. Einfach durchkommen. Du musst nicht mit Auszeichnung in jedem Fach eine 1 haben. Dafür interessiert sich später kein Mensch. Es ist viel wichtiger, dass du irgendwie eine Begeisterung für etwas hast. Dass du ein Hobby hast, wo du andere Skills entdeckst, dich durchzubeißen mal oder mal nicht aufzugeben, wenn es nicht sofort klappt, oder mit Menschen zu kommunizieren oder dir ein Projekt zu überlegen. Also das sind so Skills, die man in der Schule eher nicht lernt, aber eben außerhalb der Schule, und das ist viel entscheidender. Und die 20er dafür zu nutzen, herauszufinden, erstens, was macht mir Spaß, und zweitens, worin bin ich gut? Und oftmals weiß man das gar nicht, bevor man es ausprobiert. Deswegen.
Woher auch?
Genau, woher auch? Ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren und dann Menschen fragen, die man irgendwie cool findet. Hey, hast du einen Tipp für mich? Kann ich mal einen Tag bei dir vorbeikommen oder kann ich dir 10 Fragen stellen? Hast du mal eine halbe Stunde? Und ja, einfach mal machen. An Orte gehen, wo Menschen sind, die man selbst interessant findet, zu Veranstaltungen gehen, zu Events gehen, auf Kongresse gehen. Einfach mal machen. Und nicht auf die hören, die ein Leben führen, das man selbst eigentlich gar nicht führen möchte. Und das ist ja auch so ein Ding. Ratschläge von Eltern oder von Menschen aus der Umgebung sind oft gut gemeint. Aber das sind ja immer Ratschläge aus der Perspektive dieser Person. Und wenn zum Beispiel mein Onkel Dachdecker ist und der in dem Ort aufgewachsen ist oder in dem Ort geblieben ist, wo er aufgewachsen ist und dort eine Firma gemacht hat als Dachdecker, der kann mir keinen Rat geben, den er selbst erlebt hat, wenn ich das Gefühl habe, ich möchte raus in die Welt. Weil er wird mir einen Rat geben, ja, bleib doch hier, ist doch schön hier und du kannst hier bei mir in der Firma einsteigen oder so. Das wäre vielleicht so sein Rat. Aus seiner Perspektive total gut und total richtig. Aus meiner Perspektive, der vielleicht lieber nach Berlin gehen will und dort in einem Startup etwas versuchen möchte, ja, ein falscher Weg. Und oftmals können diese Menschen dann auch die eigenen Visionen nicht nachvollziehen, weil sie eine andere haben für ihr Leben. Deswegen lass dich da als junger Mensch nicht verunsichern. Sag vielen Dank, Papa, Onkel, Nachbar, Bruder, für diesen Rat. Ich weiß, er ist gut gemeint, aber ich glaube, er passt nicht ganz auf mein Leben.
Und sich da auch abgrenzen können. Und was ich auch cool finde, ist, dass du gesagt hast, dahin gehen, wo das gemacht wird, was man mag. Weil bei mir ist das so, ich sehe nicht so viele Leute, die Affenrichtigkeit finden. Und als ich dann aber nach England gegangen bin für meinen Master, habe ich auf einmal in einem Raum gesessen, wo jeder richtig nerdy war und alle hatten ein T-Shirt mit ihren Lieblingsaffen drauf an. Und jeder so, aber nein, der Affe ist cooler. Nee, mein Affe hat 2 Zungen und meiner ist giftig und mein Lieblingsaffe kann das. Und auf einmal merkst du, du bist nicht alleine, du bist halt nur nicht an dem Ort gewesen, wo du der Mensch sein konntest, der du wirklich bist, beziehungsweise wo du in Verbindung mit dem Menschen gehen konntest. Und deswegen finde ich das auch so cool, dass du einfach gesagt hast, ich bin nach London, ich habe mir da den Ort gesucht, wo ich mit Menschen auf der gleichen Wellenlänge bin, wo ich in dieses Gefühl kommen kann, was einen ja dann auch bestärkt, weil du wirst die verrückten Primatologen, die Musiker, die wirst du halt nicht im Dorf vermutlich finden, sondern die sind irgendwo da draußen und arbeiten mit Tieren, machen Musik und schreiben Bücher. Also geh doch genau dahin, wo du genau diesen Menschen begegnest. Die haben dann auch die Tipps und Ratschläge, die dich unterstützen können.
Genau. Und ganz wichtig ist, dass die Menschen in deinem Dorf, die dich nicht verstehen, die sind nicht verkehrt.
Nee.
Und die sind auch nicht falsch. Und die meinen es auch nicht böse, sondern du bist am falschen Ort. Ja? Deswegen, du bist kein Baum, bist nicht festgewachsen, ja, also so, du kannst dich bewegen. Dann, wenn du merkst, dir geht's nicht gut, du fühlst dich nicht verstanden, dann sind nicht die Menschen schuld, sondern du bist am falschen Ort. Dann beweg dich an einen anderen Ort, wo du auf Menschen triffst, denen du nichts mehr erklären musst.
Ja.
Ja, also wenn du im Dorf mit deinem Affen-T-Shirt rumläufst und und Affenlaute machst, dann wirst du sehr wahrscheinlich, ja, bist du das Dorfgespräch und alle werden dich vielleicht komisch angucken. Aber in deiner Crowd, wo 20 Leute sitzen, die alle ein Affen-T-Shirt anhaben und alle Affenlaute machen, ist es ganz normal. Ja, weil sie deine Sprache sprechen.
Das stimmt. Das war es wirklich, als wir Jane Goodall in London getroffen haben, haben wir uns wirklich mit Affenlauten verabschiedet. Also kein Schiss, sondern so hu, hu, hu. Und ihr alle so, oh Gott, wenn uns hier jemand sehen würde. Die werden, glaube ich, alle denken, wir werden bescheuert.
Ja, aber genau, das ist doch ein schönes Beispiel. Geh an Orte, wo Menschen sind, die so ticken wie du. Und dann gehen erstens ganz viele Türen auf, weil wenn du mit 20 Leuten zusammen bist und du unterhältst dich und jeder sagt so, ja, wo er hin möchte und was so die Träume sind und so. Irgendwann sagt jemand, ach, das ist ja interessant, ich kenne jemanden, ich glaube, der könnte dir weiterhelfen. Ruf den doch mal an. Und schon ist eine Tür aufgegangen. Und diese Tür geht halt nicht auf, wenn du irgendwo bist, wo du halt mit niemandem reden kannst. Deswegen manchmal muss man einfach raus in die Welt gehen und ja einfach Dinge mal probieren, auch ein bisschen mutig sein.
Ja, das stimmt. Und ich finde, das führt dann auch zu einem Leben, mit dem man zufrieden ist, weil es gab einen Satz in deinem Buch, der ist so richtig, der war wie so eine liebevolle Bratpfanne ins Gesicht, wenn man das so sagen kann. Und es war, nur ganz kurz, den Satz Ruhe in Frieden, den sagen wir ja ganz oft auf Beerdigungen. Dann hoffen wir, dass es Menschen irgendwo im Jenseits, was auch immer die Seele da macht, gut geht. Und wie schön es wäre, nicht in Frieden zu ruhen, sondern in Frieden zu leben. Ja. Und das war so ein Moment, wo ich so dachte, ja, wir schieben immer alles irgendwie weit weg in die Zukunft, zur Pension. Wenn ich das habe, dann das, wenn das, dann das, wenn das, dann das. Und irgendwann ist das Leben vorbei und wir sollen in Frieden ruhen. Aber geht es nicht vielmehr darum, dieses Leben hier schon im inneren Frieden mit sich zu führen? Und meine Frage wäre an dich, was ist für dich so ein Leben in Frieden? Was bedeutet das für dich und wie kamst du auch auf diesen Gedanken? Also hattest du so einen Aha-Moment in deinem Leben, der als Inspiration für diese Szene gedient hat?
Na, es geht darum, wenn du dir vorstellst, dass du bist auf einer Beerdigung und die Menschen fangen an, tolle Dinge zu erzählen über diesen Menschen, der gerade gestorben ist, dann habe ich mir irgendwann gedacht, warum sagt man das nicht, wenn dieser Mensch noch am Leben ist? Das wäre doch so schön, wenn dieser Mensch das gehört hätte, was gerade so viele Menschen sagen. So, was er für einen bedeutet, was für tolle Sachen er gemacht hat oder sie. Und ja, und nicht warten, bis Dinge zu spät sind, sondern sie jetzt machen. Auch sie jetzt sagen, hey, das, was du machst, das ist richtig cool. Das ist richtig schön, dass Komplimente machen. Es gibt so einen schönen Satz auf Englisch, give the people their flowers while they live. Also gib den Menschen die Blumen noch, während sie leben und warte nicht drauf, bis du diese Blumen nimmst und sie aufs Grab legst. Ja. Und das ist einfach so schön und so wichtig. Und irgendwann sind wir nicht mehr hier, dann endet dieses Leben, dann beginnt vielleicht ein neues, aber drauf zu warten, dass in der Zukunft irgendwas besser wird, macht keinen Sinn. Weil in der Zukunft wird es nicht besser. Es wird immer nur jetzt in diesem Augenblick, es gibt nur diesen Augenblick. Ja. Und auch in der Zukunft bist du dann in dem Augenblick. Es gibt so viele Menschen, die sagen, ja, wenn ich erst mal 10 Kilo abgenommen habe, dann wird es besser. Dann treffe ich erst mal den Menschen, mit dem ich mein Leben verbringen kann. Dann fühle ich mich schön. Wenn ich einen neuen Job habe, dann geht es so richtig los. Wenn ich erst mal die und die Auszeichnung habe, dann habe ich das Selbstbewusstsein, dann beginnt das Leben. Wenn ich erstmal in Rente bin, dann kann ich an den Ort fahren, dann kann ich all das machen, was ich schon immer machen wollte. Das Leben hat sowieso immer andere Pläne. Ja. Also mach es jetzt. Warte nicht, bevor es zu spät ist. So viele Menschen schieben das Allerwichtigste immer vor sich her. Und dann irgendwann ist es zu spät, weil sie immer sagen, das mache ich morgen. Ich habe heute keine Zeit. Mein Terminkalender ist so voll. Und wir haben einen Terminkalender vollgepackt mit Dingen, die am Ende überhaupt keine Bedeutung haben. Und wir verpassen das, was wirklich zählt. Ja. Wenn Menschen eine schwere Erkrankung bekommen, kriegen sie manchmal wie so ein mit der Bratpfanne eins drüber gedeckelt. Und dann erkennen sie mal, okay, krass, von den 20 Dingen, die in meinem Kalender stehen, hat überhaupt nichts meine Bedeutung. Alles, was zählt, ist meine Gesundheit. Und oft brauchen wir so schmerzhafte Erinnerungen, um ja zu erkennen, was wirklich zählt. Zeit mit Menschen zu verbringen, die wir gerne haben, die wir lieben. Wie oft haben wir schon gesagt, ich auch, also ich bin da überhaupt keine Ausnahme, ich habe keine Zeit, weil ich noch irgendwas zu arbeiten habe. Und jetzt stell dir mal vor, du hast nur noch 3 Tage zu leben oder 2 Tage oder 1 Tag. Was wirst du dann machen? Wirst du dann arbeiten gehen oder wirst du noch dieses eine Projekt fertigstellen oder wenn du mit 95 auf deinem Sterbebett liegst und zurückblickst, wirst du dann denken, ach cool, all die Überstunden, die ich gemacht habe, richtig geil. Oder die ganzen Tage, Wochen, Wochenenden, die ich im Büro verbracht habe, das war echt der Hammer, es hat sich richtig gelohnt.
Ich habe mehr gemacht.
Genau. Ja, oder auch das Haus, das ich gekauft habe, das war echt die beste Entscheidung meines Lebens. Oder das Auto, das ich mir geleistet habe, und die Fotos, die ich damit auf Instagram gestellt habe, das war echt eine geile Sache. Ich glaube, all das, und du merkst ja, wie lächerlich das klingt, all das wird überhaupt keine Bedeutung mehr haben. Ja, aber der Urlaub mit deiner Mama oder der Wochenendtrip mit deiner besten Freundin, der vielleicht im Chaos geendet ist, ja, das sind alles Dinge, die kosten nicht viel Geld, aber die nehmen den meisten Raum in deinem Herzen ein. Und wir vergessen das in der Hektik des Alltags oft, weil wir meinen, wir müssen noch mehr leisten, noch mehr machen, noch mehr jemand sein. Wir brauchen mehr Follower, wir brauchen mehr Aufmerksamkeit, wir brauchen mehr im Außen. Und ich bin großer Fan davon, ein bisschen ja, innezuhalten und sich immer wieder zu fragen, ist das, was ich mache, eigentlich hilfreich oder hat es überhaupt keinen Sinn? Hilft mir das, meinem Traum ein bisschen näher zu kommen oder nicht? Geht es mir gut? Und wenn nein, warum nicht? Ah, vielleicht habe ich schon seit Ewigkeiten nichts mehr mit meinen Freunden gemacht. Vielleicht bin ich so im Stress, irgendwer sein zu wollen, der ich vielleicht gar nicht bin. Und ich mache das eben durch Geschichten, die ich erzähle. Ich mache das nicht mit, hier sind die 10 Gründe, oder hier sind die 10 Tipps, wie du das und das am besten kannst, sondern ich versuche eben Geschichten zu erzählen. Und die Geschichte, die du gerade erwähnt hast, mit der Beerdigung und mit der Geschichte des Mönchs, der im Himalaya erzählt, was sie machen, das ist meine Art, das zu vermitteln.
Ja. Was ist für dich der Sinn des Lebens?
Das ist eine, also gäbe es da eine Antwort, nach der die Menschheit gesucht hat, schon immer, und ich hätte jetzt die Antwort, dann hätte ich wahrscheinlich einen Nobelpreis verdient. Ich glaube, und das ist jetzt meine Meinung, ich glaube, dass der Sinn des Lebens darin besteht, sein Inneres nach außen zu tragen. Das heißt, das, was in dir steckt, das Potenzial, was in dir steckt, rauszugeben in die Welt, dass du zeigst, wer du bist. Und der eine baut einen Tisch, der andere schreibt ein Buch, der andere gründet eine Firma, die andere rettet Affen. Ganz egal, was in dir steckt. Ich glaube, das ist der Sinn, dich auszudrücken. Deiner Seele einen Raum zu geben. Und bei jedem ist eben das was anderes. Weil man muss sich fragen, ich glaube, dass nicht nur der Sinn des Lebens, aber auch so die Suche nach dem Glück, darin besteht, eine Aufgabe zu finden, die größer ist als man selbst. Und die einen Zweck hat. Und dass man immer wieder versteht, dass der Weg das ist, was zählt und nicht das Ziel. Es kommt nicht darauf an, anzukommen. Es kommt darauf an, es zu tun, den Weg zu gehen. Du hast die schönste Zeit, wenn du Schreiner bist, ist die schönste Zeit, die jeden Tag das tun zu dürfen, was dir Freude macht, nämlich diesen Tisch zu bauen, auszumessen, dir zu überlegen, was brauche ich dafür? Ich bin kein Schreiner, deswegen kann ich jetzt keine Beispiele nennen, ja, wie das alles funktioniert, aber das ist so die Idee. Du hast eine Idee von einem Tisch und dann machst du eine Skizze und dann überlegst du dir und dann jeder Schritt auf diesem Weg ist ja am Ende des Tages dein Leben. Such dir eine Aufgabe, mit der du dein Leben verbringen möchtest. Das ist die schönste Handlungsanleitung fürs Leben. Such dir etwas, womit du dich beschäftigen möchtest. Darum geht's. Es geht nicht darum, mit dieser Beschäftigung dann Multimillionär zu werden oder ein Superstar oder irgendwie was ganz Tolles zu erreichen. Das ist maximal die Kirsche, maximal. Genau. Aber es geht um die Torte. Es geht um die Torte. Und das ist beim Buchschreiben ja ähnlich. Also der Moment, wenn du das fertige Buch in deinen Händen hältst, das ist ja vielleicht maximal 1% von dem ganzen Weg, von der ganzen Arbeit. Wenn du jetzt all die Arbeit, die du hast, ein Buch zu schreiben, wenn du das einfach nur machst für diese eine Sekunde, für diesen einen Millimoment, in der du dieses Buch in den Händen hältst, dann quälst du dich ja 99% des Weges nur ab. Wenn du aber sagst, nee, ich liebe es, das zu machen, ich liebe es, eine Seite zu füllen, ich liebe es, ein Problem zu lösen, wie kann ich diese Geschichte erzählen, ich liebe es, mit mir zu sein, mit meinen Gedanken. Wenn du das wirklich genießen kannst, und ich sage jetzt nicht, dass ich jeden einzelnen Moment davon genieße, im Gegenteil, es gibt Momente, da will ich am liebsten Schreiner werden und Tische schreinern und gar keinen Bock mehr auf Buch schreiben, aber auch das gehört dazu. Und ja, such dir etwas, was wirklich dein Herz mit Freude füllt und wofür du auch umsonst arbeiten würdest. Ich glaube, das ist ein guter Faktor, wenn du etwas umsonst tun würdest, weil es dir einfach so viel Spaß macht. Wenn du sowas gefunden hast, dann könnte das auch ein sehr, sehr guter Beruf sein. Ja.
Ich finde, was so schön war, ist, dass du auch beschrieben hast, dass mit dem, was man ist und verkörpert, man dann Teil des großen Ganzen wird. Ja. Und eigentlich ist es ja auch genau, wie es in der Natur ist. Jedes Wesen kommt hierhin als ein ganz individuelles Wesen. Es gibt so viele Spezien, so viele Arten. Und das Wesen ist nicht nur der Käfer oder der Elefant oder der Fisch, sondern auch die Rolle, die dieses Wesen im Ökosystem einnimmt. Und da entsteht ja auch Wert. Das ist natürlich, denkt man schon, warum gibt es Käfer? Und dann befasst man sich mit denen, denkt sich, alter Schwede, wenn es keine Käfer gäbe, gäbe es uns nicht, weil wir alle miteinander verbunden sind. Und dann, wenn jeder anfängt, die Rolle einzunehmen, die er als der Mensch, als das Wesen, was er tief im Herzen ist, wirklich ist, dann wird die Gesellschaft hoffentlich auch wieder gesünder, weil wir nicht mehr uns verstellen, weil wir uns nicht mehr vergleichen, sondern weil wir sagen, jeder ist wichtig und richtig und wertvoll, so wie er ist.
Das hast du so schön gesagt und wir sind alle verbunden. Alles ist mit allem verbunden. Die Luft, die ich ausatme, atmet ein anderer Mensch ein. Und in der Musik ist es nicht anders. Es gibt eine Glamrock-Band aus den 80ern aus Japan, die auf einer B-Seite einen Song veröffentlicht haben, den kein Mensch kennt. Ein Musikproduzent aus Schweden hat diese Platte für 1 Euro zufälligerweise auf dem Flohmarkt gekauft, entdeckt diesen Song, hört ihn, nimmt aus diesem Song 10 Sekunden. Aus diesem Song macht er ein neues Lied, schickt das nach Amerika. Dort hört es ein anderer Produzent, hört dieses Lied und sagt, das könnte meine Künstlerin verwenden. Dann kommt am nächsten Tag Taylor Swift ins Studio, nimmt diese 10 Sekunden, schreibt dazu einen Song und schon ist etwas passiert, was die ganze Welt verbunden hat. Eine Band aus den 80ern aus Japan, ein Produzent aus Schweden, ein anderer Produzent aus Toronto und dann wiederum ein Produzent aus Houston und dann kommt Taylor Swift aus New York und schon hört diese Melodie, die mal vor 40 Jahren in einem Keller in Japan entstanden ist, hören 50 Millionen Kids. Und von diesen 50 Millionen Kids entdecken vielleicht 10.000 wieder diese alte Glamrock-Band aus den 80ern aus Japan, die mittlerweile 60 sind. Weißt du, was ich meine? Ja. So sind wir alle verbunden und es geht kreuz und quer und niemand macht etwas nur für sich, sondern alles, was du machst, sobald du etwas veröffentlichst und sei es nur ein Post auf Instagram, lesen das Menschen und die Verknüpfung beginnt. Wir sind alle miteinander verbunden. Und das ist ja auch das Schöne. Selbst wenn du im Dorf bist und vielleicht 16 bist, 17, und du fühlst dich nicht verstanden, in der Schule sind alle anders als du und dich nervt alles. Durch das Smartphone, und jetzt nehmen wir mal den positiven Aspekt von der Technik, du bist durch das Smartphone mit der ganzen Welt verbunden, mit Menschen, die genauso sind wie du. Das heißt, du musst nicht immer im gleichen Raum sein, wie du das Glück gehabt hast, in London, in England mit Jane Goodall und mit 20 Menschen in einem Raum zu sein, die genauso sind wie du. Manchmal ist dieser Raum auch einfach nur im Smartphone und du kannst dort mit Menschen reden aus Japan, aus China, aus Afrika, die genauso drauf sind wie du, die die gleichen Klamotten anziehen wie du, mit denen du dich verbunden fühlst. Und auch das ist etwas. Es ist, nur weil du etwas nicht physisch anfassen kannst, heißt es nicht, dass es keinen Wert hat. Dann ist das deine Welt. Also es gibt immer Möglichkeiten, sich das Leben zu zimmern, um jetzt in der Schreinersprache zu bleiben, das man gerne hätte. Man darf einfach nur nicht die Hoffnung verlieren und man darf andere nicht dafür verantwortlich machen.
Das musst du auflösen, Lars. Es ist mit Taylor Swift. Welches Lied?
Das war ein Beispiel.
Okay.
Das war ein Beispiel. Aber es gibt im Buch gibt es viele solcher Beispiele. Aber ich könnte dir jetzt, wenn ich mir eine Taylor Swift-Platte nehmen würde und ich würde mir die Liner Notes durchlesen und da steht ja immer drin, welche Songs gesampelt wurden, wo die Originalsongs herkommen. So habe ich meine Kindheit verbracht. Ich habe Songs genommen, die im Radio liefen, die ich cool fand und habe dann rückwärts die Originale gesucht. Und habe dann rausgefunden, eben wie bei Mary J. Blige, okay, das ist ja diese Melodie, die ist so schön. Wo kommt die denn eigentlich her? Und da habe ich entdeckt, okay, die Platte ist von 1974 auf dem Album von dem Künstler, noch nie von diesem Künstler gehört. Cool, der hat auch Filme gedreht. Geil, habe ich den Film angeguckt. Und so kannst du dir selbst eine eigene Welt erschaffen und auch Wissen dir aneignen. Und ich bin mir sicher, dass bei Taylor Swift auch unendlich viele Samples benutzt wurden von Songs, die es schon mal gab in den 60ern, 70ern. Und so, das machen wir dann beim nächsten Podcast.
Okay, ich dachte, das wäre so ein reales Beispiel. Und ich höre Taylor Swift, glaube ich, seit Love Story irgendwie war ich, glaube ich, 2008, 10, 11 Jahre alt.
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Taylor Swift nie so verfolgt, also musikalisch. Aber dann habe ich die Netflix-Dokumentation über sie gesehen. Es gab ja zwei. Und war total beeindruckt. Also, was für eine Frau, was für eine Power sie hat. Unglaublich. Und dann habe ich die Videos gesehen von ihren Konzerten und dachte mir, Wahnsinn. Also, sowas habe ich noch nie gesehen. Ich hatte Gänsehaut. 80.000 Menschen in einem Stadion und die Energie, unfassbar. Und ich sage jetzt mal was, da werde ich mit Sicherheit von einigen Musikexperten auf den Deckel kriegen, aber ich bin der Meinung, vor allem weil Taylor Swift auch ihre Songs selber schreibt, also ihre Texte selber schreibt, soweit ich weiß, wenn man sich das alles überlegt, ihre Verkaufszahlen, sie ist größer als Michael Jackson. Und das muss man sich überlegen, sie ist größer als Beyoncé. Sie ist einfach der größte Popstar der Welt. Und krass, und sie steht mit Gitarre auf der Bühne. Wahnsinn. Also wirklich, was mich aber am allermeisten beeindruckt hat, war ihre Klarheit, als sie in einem Meeting saß, und eben sich offensiv gegen Trump aussprechen wollte in ihrer Heimat. Ich glaube, sie kommt aus, bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das war Texas oder Houston. Da gab es ein Gesetz, das, also ein, man könnte so sagen, ein transfeindliches Gesetz. Also ich weiß nicht mehr ganz genau, welches Gesetz verabschiedet worden war, aber es war eben gegen die Trans-Community und sie wollte sich dagegen wehren. Sie hat gesagt, wir müssen aufstehen. Wir müssen auch als Frauen unsere Stimme erheben und vor allem ich, die so viel bewegen kann. Und ihr ganzes Team hat zu ihr gesagt, mach das nicht, das schadet deiner Karriere. Und sie hat gesagt, ich kann nicht mehr in den Spiegel gucken, wenn ich jetzt meine Stimme nicht nutze, damit die Menschen zur Wahl gehen und eben das verhindern. Und du siehst da, wie sie einfach völlig alleingelassen war im Endeffekt. Und sie hat es gemacht, sie hat sich nicht kleinreden lassen und sie hat ihre Stimme erhoben. Und es hat dann, glaube ich, am Ende doch nicht ganz gereicht. Aber sie kann auf jeden Fall in den Spiegel gucken und sagen, hey, ich habe es versucht, ich hab etwas gemacht, was meinen Werten entspricht. Und ich glaube, sobald du da im Reinen mit dir bist, wenn du sagst, ich habe mein Bestes gegeben, ich habe nicht wegen ein paar Euro oder wegen ein paar Dollar oder wegen ein paar Schwierigkeiten die Klappe gehalten, ich glaube, dann hast du schon sehr, sehr viel erreicht im Leben, weil dann kannst du nämlich auch, genau das sorgt für Seelenfrieden. Ja. Wenn du etwas tust, was einem größeren Sinn dient und wenn du dich eben nicht klein machst, aus Angst davor, gecancelt zu werden oder so. Wenn du sagst, nein, ich finde das ungerecht. Ich erhebe jetzt meine Stimme und sag da jetzt was. Auch wenn ich weiß, dass dann vielleicht Businesspartner abspringen oder so oder ich Probleme bekomme. Wir müssen aufpassen, dass wir in keiner Gesellschaft leben, in der wir Angst haben, das zu sagen, was wir fühlen. Aus Angst heraus gecancelt zu werden oder im Fall von Taylor Swift Geschäftspartner zu verlieren, dann ist es so. Dann waren das nicht die richtigen Partner.
Ja.
Ne? Wenn ich meine Wahrheit, die Wahrheit ist ja auch nochmal so ein Ding, gibt es das überhaupt? Aber wenn ich meine Wahrheit nicht sage, weil ich Angst habe, dass andere Menschen dann irgendwie darauf reagieren könnten, dann habe ich mir mein eigenes Gefängnis gebaut.
Ja.
Und das führt zu Unglück. Und ich glaube, da kann man auch durch die Geschichte von Taylor Swift ziemlich gut lernen, das auf sein Leben rüberzustülpen. Also ich bin sowieso ein großer Fan davon, von echten Geschichten zu lernen. Und wie geht das besser, als wenn man sich ein Video auf Netflix anguckt von seinem Lieblingskünstler oder seiner Lieblingskünstlerin und dann davon auch einfach lernt?
Das stimmt. Und das würde mich jetzt auch zu so mit einer der spannendsten letzten Fragen bringen. Du hast ja gesagt, du liebst es, von echten Geschichten zu lernen. Hast bisher immer, sag ich mal, eine reale Story erzählt. Dein neues Buch Imagine ist ja eine, naja, Realität ist ja auch immer so ein bisschen eine Frage, was ist real, was ist nicht real, aber es ist eine Geschichte, die, sag ich mal, in deinem Herzen entsprungen ist.
Genau.
Wie war der Schreibprozess für dich? Weil ich finde, es gibt so viele Leute, die wollen ein Buch schreiben. Kam die Geschichte einfach zu dir, dass du so wie das Gefühl hattest, da ist was, es will raus, war es eine Szene, war es ein Impuls? Hattest du vielleicht auch Angst, dich an was komplett Neues zu wagen? Wie war das für dich?
Ich habe ja bisher immer Bücher geschrieben, die entweder waren das Biografien, also die wahr waren. Echte Geschichten, entweder Biografien oder auch bei Sachbüchern, ne? Where is the Love oder It's All Good oder Why Not, waren alles Bücher aus meiner Perspektive, wo ich ganz viel auch von aus meinem Leben erzählt habe. Und jetzt zum ersten Mal eine Geschichte zu erfinden, die einfach meiner Fantasie entsprang, war was völlig Neues. Und eigentlich wollte ich gar nicht schreiben. Das war so im Dezember letzten Jahres. Wir wollten in Urlaub fahren. Ich bin ja Papa geworden vor jetzt mittlerweile 2 Jahren. Und die Koffer waren gepackt und wir wollten nach Österreich in Weihnachtsurlaub. Und es war ein Samstagmorgen und am Freitagabend ist unsere Tochter ein bisschen krank geworden und wir haben schon so uns Sorgen gemacht und dann am Samstag wacht sie auf und konnte kaum atmen und für uns war klar, alles klar, wir können jetzt nicht in Urlaub fahren, die Koffer wieder ausgepackt und sind direkt ins Krankenhaus gefahren. Und dann hatte sie so einen ziemlich gefährlichen Virus, der damals umging und die Lungen von vor allem Kleinkindern angegriffen hat. Und dann war das aber nach ein paar Tagen, war das wieder in Ordnung und sie ist wieder gesund geworden. Aber ich bin dann krank geworden. Und dann ist meine Tochter mit der Mama, die sind dann ausgezogen zur Oma und für ein paar Tage. Und ich lag dann hier in meinem Bett mit Fieber und Schüttelfrostschal und so geschwitzt und so, wie das halt so ist, wenn man krank ist. Und hatte eigentlich überhaupt keinen Bock zu schreiben, irgendwas zu machen. Ich wollte einfach nur gesund werden. Und dann bin ich morgens aufgewacht und es war wie so eine Eingebung. Ich habe auf einmal den Anfang von dieser Geschichte im Kopf gehabt und habe mich hingesetzt und habe einfach geschrieben. Und das war zum ersten Mal was völlig Neues, weil früher habe ich immer 1000 Aufzeichnungen gehabt. Ich habe Notizen, auf meinem Tisch stapelten sich die Bücher. Also so, bevor ich den ersten Satz geschrieben habe, früher hatte ich schon bestimmt 500 Seiten an Material kreuz und quer verteilt. Das waren Ideen, das waren Gespräche, das waren kurze Dialoge, vielleicht einfach nur eine Beschreibung für eine Szene, ganz unterschiedlich. Und jetzt auf einmal nichts. Und ich hatte all die Jahre immer so ein Bild im Kopf, nämlich ein alter Mann im Plattenladen. Das war eigentlich alles, was ich immer schon mal so hatte in meinem Kopf, aber ich kannte die Geschichte nicht, ich wusste nicht, in welchem Zusammenhang sie steht, ich wusste nicht, was das zu bedeuten hat, ich wusste nicht, ja, alles, was ich hatte, war seit Jahren dieses Bild. Und an diesem Samstagmorgen kannte ich auf einmal den Anfang zu diesem Bild. Und dann war das ganz krass. Ich habe einfach geschrieben, 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 wie in so einem Fieberwahn. Ich habe Musik gehört. Also das Buch ist quasi live entstanden. Ich habe geschrieben, die Augen geschlossen, alles vor meinem geistigen Auge gesehen, geschrieben, die Augen geschlossen, geschrieben, die Augen geschlossen. Bin durch meine Plattensammlung gegangen, habe Musik gehört. Also ich hatte meinen eigenen Plattenladen quasi in meiner Wohnung, geschrieben, geschrieben, geschrieben und dann habe dann irgendwann zu meiner Frau gesagt, du darfst auf keinen Fall zurückkommen, ich schreibe gerade ein neues Buch. Und dann hat sie gesagt, okay, alles klar, ich bleibe bei Oma. Und ja, geschrieben, 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 3 Wochen lang. Zwischendurch bin ich dann immer mal zu meiner Tochter gefahren, habe sie umarmt, gute Nacht gesagt, bin schnell wieder zurück. Und ja, nach 3 Wochen war die erste Version des Buches fertig. Und das war ganz krass. Und da ist mir was ganz Interessantes passiert, was mir so in der Form noch nie passiert ist. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich in diesen 3 Wochen, das ist schwer zu beschreiben, eine Verbindung hatte zum Universum. Ich stelle mir das immer so vor, dass alles, was es gibt, schon längst gab. Also stell dir vor, über uns schwebt so eine riesige Festplatte, bildlich. Und in dieser Festplatte, die ist gigantisch groß, riesig. Auf dieser Festplatte ist alles gespeichert, was es gibt, alles. Alle Informationen sind genau da drin. Und ich hatte das Gefühl, dass ich in dieser Zeit des Schreibens eine Verbindung hatte zu dieser Festplatte und dann ich einfach nur noch quasi schreiben musste, aber es floss so durch mich durch. Und Musiker haben das manchmal, wenn sie im Studio sind und einfach so im Flow sind und über nichts nachdenken und auf einmal spielen sie eine Melodie und sie wissen gar nicht, wo die herkam. Und alle sagen im Raum, hey, Moment mal, was war denn das jetzt gerade? Und du selbst als Musiker unter Umständen hast es gar nicht gecheckt. So, hör, wie, was? Keine Ahnung. Da kam gerade irgendwas. Deswegen zeichnen ja viele Musiker im Proberaum alles auf, was sie machen. Weil sie vielleicht erst, wenn sie das sich wieder anhören, merken, was sie da gespielt haben. Aber sie selbst waren unter Umständen so im Flow drin, sie waren so in so einer Form von Hypnose, Meditation, dass sie es gar nicht mitbekommen haben. Und ich habe mal das Glück gehabt, Paulo Coelho zu treffen, und der hat mir das Gleiche gesagt. Der hat gesagt, er hat nicht Der Alchemist geschrieben. Er hat nur die Finger bewegt.
John sagt das ja auch.
Ja, John Strzelecki. Ja. Neil Donald Walsh, der die Trilogie geschrieben hat, Gespräche mit Gott. Exakt. Er saß einfach nur da und hat geschrieben, geschrieben, geschrieben. Und bei ganz vielen Musikern, kreativen Menschen, Autoren, Autorinnen ist das ähnlich. Und der Trick besteht darin, sich in eine Situation zu bringen, in dem die eigene Antenne auf Empfang geschaltet hat oder ist, oder in dem man eine Verbindung hergestellt hat. Bei mir war das irgendwie unbewusst, offensichtlich. Das war jetzt keine bewusste Entscheidung. Ich bin einfach krank aufgewacht. Und ich hatte dann diese Geschichte im Kopf, diesen Anfang im Kopf, und habe dann angefangen zu schreiben. Und ja, es war sehr besonders. Es war ganz krass. Es war eines der krassesten Erfahrungen jetzt in meinem Leben, was das Schreiben angeht, weil es einfach so besonders war. Und ja, ich habe einfach diesen Film vor Augen gehabt und habe dann einfach diesen Film aufgeschrieben. Und ja, ich bin ganz gespannt. Manchmal muss man sich einfach was Neues trauen.
Ja.
Es ist langweilig, immer das Alte zu wiederholen, sondern einfach mal sagen, okay, alles klar, das will jetzt aus mir raus. Und dann mache ich das. Dann habe ich auch keine Angst davor, was jetzt jemand sagen könnte, sondern das ist jetzt die Geschichte, die raus will. Dann ist es auch die Geschichte. Okay, dann verstehe. Also manchmal versteht man es ja noch gar nicht, sondern man macht es einfach. Und dann später stellt sich erst heraus, ah, okay, ich musste jetzt offensichtlich diese Geschichte schreiben, auch für mich. Ja, und ich liebe sie sehr. Sie ist für mich persönlich was ganz Besonderes.
Ja, ist sie auch der Mann schwarze Chucks. Muss ich richtig lachen, weil die kann ich so total bildlich vor mir sehen. Es ist auch eine wunderschöne Geschichte. Ich verlinke das Buch natürlich unten in den Shownotes, weil es ist wirklich mega schön. Ich muss an einigen Stellen sehr lachen und an anderen Stellen war ich sehr, sehr emotional. Deswegen danke, dass du dir auch den Raum da genommen hast, das fließen zu lassen. Das bedarf ja auch Mut. Danke auch für dein Interview, das Gespräch. Da konnte man so viel für sich mitnehmen. Ich freue mich einfach nur, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Großes, großes Dankeschön an dich. Und hoffentlich hast du noch mehr Fieberschiebe, für diesen ausgezählt.
Also wenn jedes Mal dann so ein Buch rauskommt, dann nehme ich auch die Fieberschübe in Kauf.
Sehr cool. Das ist doch mal eine gute Idee. Ist ja immer, wie man es sieht und wie man es nimmt. Danke.
Genau.
Danke für deine Zeit, dein neues Buch und ganz, ganz, ganz große Herzensumarmung an dich.
Ich danke dir, Michi, und die Umarmung geht direkt zurück.
Sehr, sehr schön.
Ich habe nicht so viel versprochen, oder? Ich habe überhaupt nicht zu viel versprochen. Ich hätte noch 8 Stunden weiterreden können. Ich bin so happy, so glücklich, so beseelt, so dankbar. Und ich habe mir eigentlich noch 8 weitere Buchseiten abfotografiert, wo ich Lars eine Frage zu stellen wollte. Und ich habe es nicht geschafft, weil diese Stunde einfach zu schnell vorbei war. Ich denke, ich hole ihn einfach irgendwann bei Zeiten nochmal in den Podcast, um weiter quatschen zu können. Aber falls dir das Gespräch gefallen hat, bestell dir auf jeden Fall so ein neues Buch vor. Falls du jetzt auch deinen Platz in der Welt finden möchtest, melde dich noch zu meiner kostenfreien Masterclass an. Selbstbestimmt und emotional frei leben. Und ansonsten wünsche ich dir eine ganz, ganz schöne Woche. Schau auch heute super gerne, das ist immer wichtig, auf Instagram vorbei. Lass mich unter dem Post wissen, was deine wertvollste Erkenntnis war. Ob es so der Satz war, den ich total toll fand, lebe in Frieden, oder dass man Menschen halt immer da findet, wenn man sich an den Ort begibt. Ich meine, das machen wir mit Tieren ja nicht anders. Wenn wir einen Löwen sehen wollen, gehen wir im besten Fall auf eine Safari in Südafrika und versuchen nicht in unserem Garten sitzen zu bleiben und ihn da zu sehen. Also geh auch wirklich an die Orte, wo du die Menschen, die Dinge, die Tiere, die Chancen und die Möglichkeiten siehst, die für dich wichtig sind. Und bevor du das machst, teil super gerne zu dieser heutigen Folge die wertvollste Erkenntnis mit mir. Wenn dir das Gespräch gefallen hat, hinterlass mir auch super gerne eine Bewertung. Schreib mir gerne, welche Podcast-Gäste du vielleicht auch hättest. Ne? Der Podcast ist ja für dich und ich frage mich da einfach immer, wie ich eine gute Mischung aus Solo- und Interviewfolgen für dich kreieren kann, die dich wirklich unterstützt, deinen Platz im Ökosystem zu finden. Deswegen freue ich mich da auch immer, von dir zu hören, deine Sharings zu sehen, deine Kommentare zu lesen. Und wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche. Glaub an dich, alles kann wahr werden, wenn du beginnst, deinem Herzen zu folgen. Und keep yourself wild, deine Michi.